деньги, мечта вести. Jeder Mensch ist einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das Konzept Diversity greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Diversity betrifft somit alle.
Herzlich willkommen in der Podcast-Reihe OMG Meets Diversity. Mein Name ist Katharina Friedrich-Fien. Und heute sprechen wir über das Thema HIV und Fortschritte in der Medizin. Mein Gast ist Professor Jürgen Rockstroh von der Universitätsklinikum Bonn. Willkommen an der OMG, Herr Rockstroh, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ja, ich bin Jürgen Rockstroh, ich bin Oberarzt und Sektionsleiter für klinische Infektiologie hier am Universitätsklinikum in Bonn. Ich bin seit 1989 als Arzt tätig im Bereich der Infektiologie und habe somit wirklich eigentlich die Anfänge von HIV und AIDS kennengelernt und begleitet. Habe früher Blutdruckforschung gemacht, bin dann aber bei meinem ersten Satz Infektionsstation, habe ich gedacht, das ist genau das, was ich machen möchte. Habe alle Blutdruckproblematik hinter mir gelassen und bin dann ganz eben in die HIV-AIDS Materie eingestiegen, wo es ja doch viele Herausforderungen gab, gerade in den ersten Jahren, und habe da eben mich insbesondere gekümmert um die Forschung von HIV und Hepatitis Co-Infektion. Das liegt so ein bisschen an der Geschichte hier in Bonn, dass wir eben 1984, wo der HIV-Antikörpertest verfügbar wurde, entsprechend 24 positiv getestete Hämophile hatten, die über ihre Faktorbehandlung sich angesteckt hatten, und da gab es natürlich viele Probleme und die hatten alle auch mehr Hepatitis C, deswegen wurde das unser Forschungsschwerpunkt. Ich habe dann auch mich politisch sehr engagiert, war 8 Jahre im Vorstand der Internationalen AIDS-Gesellschaft, war Präsident der Europäischen AIDS-Gesellschaft, Präsident der Deutschen AIDS-Gesellschaft und bin jetzt immer noch aktuell im Vorstand der Kölner AIDS-Hilfe tätig. Also in vielen verschiedenen Bereichen und habe eigentlich, ja, so mein Leben eigentlich so ein bisschen dieser ganzen Geschichte stark gewidmet und mich da eingesetzt.
Ja, danke schön. Also, wie gesagt, sehr beeindruckend. Ja, Sie haben schon das Wort HIV öfters erwähnt und es wird oft verwechselt von vielen Menschen, dass die Erkrankung HIV und die Erkrankung AIDS, also einmal ist es ja, vielleicht können Sie ganz genau, bevor ich falsche Definitionen ausgebe, vielleicht können Sie die Unterschiede nennen zwischen Begriff HIV und Begriff AIDS.
Ja, also HIV steht für humanes Immundefizienzvirus, also eigentlich die Bezeichnung eines viralen Erregers. Und der führt eben zu einer Immunschwäche. Und bestimmte Manifestationen dieser Immunschwäche, dann wenn besonders definierende Erkrankungen auftreten, das haben wir dann immer mit dem Stadium AIDS in Verbindung gebracht. Das heißt also, das ist eine erworbene Immunschwäche mit einer ganz bestimmten festgelegten Liste an Erkrankungen. Nur die sind wirklich AIDS definierend. Ansonsten reden wir von Menschen, die mit HIV leben. Wir versuchen nicht von der HIV-Infektion zu sprechen, weil das auch ein bisschen stigmatisierend Aspekt mit sich bringt, sondern wir reden im Wesentlichen von Menschen, die mit HIV leben, also den Virus in sich tragen.
Und welche Fortschritte gibt es heutzutage schon in HIV-Medizin und wie sie sich entwickelt haben in den letzten Jahren? Können Sie vielleicht?
Ja, also wenn man so ein bisschen die Historie Revue passieren lässt, dann ist im Grunde genommen der erste große Durchbruch war natürlich die Entdeckung von HIV als Ursache von AIDS. Also man muss erstmal den Virus entdecken, das ist ja dann 1983 passiert, um so entsprechend auch einen Antikörpertest zu entwickeln, mit dem man überhaupt HIV nachweisen konnte. Und dann kam 1987 die ersten Medikamente. Seit 1996 haben wir das, was wir damals hochwirksame antivirale Kombinationstherapie nannten, also eine Kombination von verschiedenen Medikamenten, die dauerhaft eine Kontrolle der HIV-Vermehrung ermöglicht. Und immer unter der Vorstellung, wenn ich kein HIV mehr habe, was sich vermehrt, können auch keine Zellen der körpereigenen Abwehr mehr zerstört werden, dann werde ich auch nicht mehr krank. Und natürlich das andere, dass eben entsprechend mit diesen nicht nachweisbaren Viruslast, wie wir das nennen, also nicht mehr vorhandenen HIV-Vermehrung, besteht auch keine Infektiosität mehr, was natürlich für die
Hm.
Menschen, die mit HIV leben, eigentlich fast am wichtigsten war, weil die natürlich, keiner
Genau.
möchte seinen Partnerin oder Partner anstecken, und die waren natürlich total froh, dass mit dieser Therapie sozusagen es auch möglich war, dann nicht mehr infektiös zu sein. Und jetzt, 2023, reden wir von weiterentwickelten, modernen, antiviralen Kombinationsbehandlungen mit zwei oder drei Substanzen in der Fixdoskombination oder sogar inzwischen auch als Spritzentherapie alle 8 Wochen. Also es gibt mannigfaltige Therapien, mit denen eigentlich dauerhaft eine Kontrolle von HIV möglich geworden ist.
Ja, das klingt sehr, sehr vielversprechend. Und welche Bedeutung hat die frühzeitige Diagnose und Behandlung von HIV? Also zum Beispiel, wenn ein Mensch einen sexuellen Kontakt mit einem HIV-infizierten Menschen hatte und irgendwie davon vielleicht nicht gewusst hat oder irgendwie keine Vorsichtsmaßnahmen, also wie Kondome, Präservative vorgenommen wurden. Gibt es da Möglichkeiten, also irgendwie Behandlung, dass man sich gar nicht irgendwie anstecken kann? Also wenn zum Beispiel die Person noch nicht gut behandelt war, sagen wir mal.
Ja, also grundsätzlich sind wir auch in den Fachgesellschaften sehr dahinterher, dass natürlich möglichst früh HIV-Diagnosen gestellt werden, weil wenn man sozusagen erstmal schwer erkrankt, natürlich dann alle Probleme entstehen, die eben in einer schweren Krankheit verbunden sind. Also wenn ich auf einer Intensivstation liege und beatmet werde wegen einer Lungenentzündung, dann gibt es eben auch Problemkeime, Infektionen, Schwierigkeiten der Beatmung, und ich kann tatsächlich auch an dieser Infektion bereits versterben. Deswegen sagen wir immer, je früher man die Diagnose stellt, desto besser ist es für den weiteren Verlauf, weil man dann eigentlich, wenn man nicht bei einer schweren Immundefizienz anfängt, sondern früher, eigentlich von einer annähernd normalen Lebenserwartung ausgehen kann. So potent sind die Therapien heute. Aber natürlich ist es für Menschen, die ein vermehrtes Risiko für den Erwerb einer HIV-Infektion haben, also sagen wir, Leute sagen, ich habe einfach wechselnden Geschlechtspartner, ich will keine Kondome verwenden, ich habe auch Kontakt mit bestimmten Schlüsselpopulationen, dann gibt es inzwischen gut etablierte Präventionsstrategien auch außerhalb des Kondoms, nämlich vor allen Dingen natürlich die Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, ich nehme Medikamente, die eigentlich auch für die HIV-Behandlung zugelassen sind, 2 Stück als Auffixdoskombination, und kann so sehr wirksam eine HIV-Infektion verhindern. Und das ist natürlich ein Riesendurchbruch, weil man muss immer überlegen, dass in der einen Studie in Europa 14, in der anderen 19 Individuen behandelt wurden, um eine HIV-Infektion zu verhindern. Das ist natürlich, sagen wir mal, wenn man so in Medizin denkt, wo man oft dann hunderte von Leuten behandelt, um ein Ereignis zu verhindern, natürlich ein super Ergebnis, ne? Dass ich mit so wenig Leuten schon eine entsprechende Neuinfektion verhindern kann. Deswegen ist also PrEP unheimlich wichtig. PrEP ist in Deutschland seit 2019 eine Kassenleistung, auch die zugehörige Diagnostik von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Aber die PrEP ist in Deutschland leider noch nicht so bei weitem so weit, wie das in manchen anderen Ländern ist. Wir waren gerade ja beim Internationalen AIDS-Kongress in Australien, und die haben gezeigt, dass eben in der Gruppe von Männern, die Sex mit Männern haben, das ist die Gruppe, die am meisten PrEP eigentlich einnimmt, die sozusagen fast gar keine Neuinfektion mehr in Sydney sehen, weil eben einfach überwiegend alle, die ein Risiko haben, tatsächlich eben auch in einer PrEP-Behandlung sich befinden. In Deutschland würde ich mal schätzen, dass da noch große Nachholbedarf ist. Es ist auch schwierig, teilweise in bestimmten ländlichen Regionen, aber auch in Städten einen Termin zu finden, weil die Ärzte natürlich auch durch Corona und andere Dinge so überlaufen waren, dass es manchmal in der Terminfindung schwierig war. Aber PrEP ist sicherlich eine super Möglichkeit, wenn man zu einer Gruppe gehört, wo man sagt, ich glaube, ich habe ein höheres Risiko für eine HIV-Infektion, sich entsprechend wirksam zu schützen.
Und wie ist das mit der Familiengründung, mit Kinder bekommen? Also bei Paaren, die entweder eine Person HIV hat
Ja, da
oder
reden
beide
wir.
Personen auch infiziert sind.
Ja, also bei diskordanten Paaren, das heißt, einer ist positiv, einer nicht, da würden wir sagen, naja, da würden wir doch denjenigen, der HIV hat oder mit HIV lebt, behandeln. Wenn unter Nachweisgrenze steht keine Infektiosität mehr, dann kann im Grunde genommen auch natürlich empfangen werden. Wenn jetzt die Mutter HIV-positiv ist und der Mann auch, also beide, sagen wir mal, positiv sind, dann würden natürlich trotzdem beide behandelt werden, und dann könnten die sozusagen natürlich auch natürlich empfangen. Und da besteht natürlich die Möglichkeit, dass einfach auf das Neugeborene übertragen wird. Wenn aber natürlich beide unter Nachweisgrenze ist, dann geht diese Möglichkeit natürlich fast gegen null. Und es gibt eben auch in dem Kontext von Frauen, die schwanger werden und mit HIV leben, noch Maßnahmen, die sich dann auch um das Neugeborene drehen, wie man also weiter das Risiko noch vermindern kann. Aber im Grunde genommen würde man sagen, wenn man während der Schwangerschaft immer negativ war, gibt es da eigentlich kein Risiko. Und die Zahlen der Neugeborenen mit HIV ist ja dramatisch zurückgegangen. Früher lag die Wahrscheinlichkeit so einer perinatalen Transmission in Europa so bei 15%, in Afrika ein bisschen höher. Und die ist jetzt kleiner 1%. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass die Schwangerschaft einen HIV-Test vorsieht. Das heißt, Leute werden meistens dann früher in der Schwangerschaft entsprechend auch diagnostiziert, können dann antiviral behandelt werden. Dann kann man eben sozusagen die Übertragung auf das Neugeborene verhindern. Und die einzigen Probleme, die wir noch haben, ist, wenn jemand sozusagen mit Wehen, ne, sozusagen in die Klinik kommt und sozusagen dann erst unter der Geburt die HIV-Infektion der Mutter festgestellt wird und dann natürlich, sagen wir mal, Schutzmaßnahmen nur noch eingeschränkt möglich sind.
Ja, wie Sie jetzt gerade auch bestätigt haben, kann man sozusagen auch behaupten, dass HIV-positive Menschen können fast normales Leben führen und auch haben ganz normale Lebenserwartung, wie ich das rausgehört habe. Trotzdem, also immer werden die immer wieder diskriminiert und stigmatisiert mit der Erkrankung. Sie müssen ständig auch mit einer Ablehnung und Benachteiligung rechnen. Und natürlich viele Studien und auch AIDS-Organisationen erzählen, dass besonders häufig ist Diskriminierung im Gesundheitswesen bei dem Personenkreis. Was glauben Sie, warum ist das so? Und warum explizit im Gesundheitswesen, wo eigentlich da müssten die Leute gut geschult sein, gut informiert sein über die Erkrankung und ob Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung mit Patientinnen sagen können, wie wirken sich Stigmatisierung und Diskriminierung auf die Menschen, die HIV-positiv sind? Und was kann man da machen? Also wie kann man diese Problematik mit Stigmatisierung und Diskriminierung beheben? Das sind viele Fragen auf einmal.
Ja, also es ist sicher richtig, dass Stigmatisierung bleibt eigentlich immer ein großes Problem. Natürlich umso mehr, wenn Menschen sich mit HIV und wie HIV übertragen wird, nicht auskennen. Und damit fängt das Problem ja schon an. Also wenn jetzt jemand zum Zahnarzt geht und man ist der einzige Mensch, der mit HIV lebt, beim Zahnarzt denken die alle, oh Gott, jetzt stecke ich mich da an. Oder gibt es einfach, sind einfach Ängste, die da sind. Ne? In fehlendem Wissen, wie HIV übertragen wird und wie das heute ist, vor allen Dingen, wo ja die Menschen, die ihre Diagnose kennen, ja in der Regel behandelt sind, unter Nachweisgrenze sind und gar keine Infektionsgefahr von denen ausgeht. Ne? Aber das ist etwas, was sich nicht unbedingt in das Wissen aller Mediziner hat einbinden lassen, vornehmlich deshalb, weil sie wenig Berührungspunkte natürlich mit HIV haben. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass Deutschland eine Niedrigprävalenz für HIV ist, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Infizierte gibt, es sind ja nur 90.000. Das macht es natürlich manchmal so ein bisschen schwieriger. Und ich sehe das ja auch in der Uniklinik hier. Dadurch, dass wir eine große HIV-Ambulanz haben, gibt es viele Fachbereiche, die mit regelmäßig Kontakt haben. Da gibt es diese Probleme nicht in derselben Form. Ne? Aber wenn ich jetzt im Niedergassenbereich zu jemandem gehe und ich bin beim Zahnarzt, dann sagt, oh nee, da kann ich es nur als Letzter dran nehmen und da gibt es immer irgendwelche Probleme, wenn und aber. Oder beim Orthopäden, deswegen entscheiden sich viele auch dafür, gar nicht ihre Diagnose mitzuteilen, weil sie einfach Angst vor der Stigmatisierung oder der Nichtbehandlung haben. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Und das ist etwas, was sich nur schwierig ändern lässt. Das hängt ja auch damit, sowas wie gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen, die mit HIV leben, zusammen. Da tun sich manche schwer. Da gibt es natürlich auch bestimmte Schlüsselpopulationen, die betroffen sind. Ich würde sagen, dass die Drogengebraucher dabei die Population ist, die am meisten Ablehnung noch erfährt, mit dem möchte keiner was zu tun haben. Und das schafft natürlich einfach Schwierigkeiten und Barrieren, die leider eben dann auch viele negativen Auswirkungen auf Lebensqualität und Wohlgefühl von Individuen haben, ne? Weil sie sich eben einfach nicht trauen, sozusagen ihre Diagnose mitzuteilen, weil sie einfach nur immer wieder die Erfahrung machen, dass sie deswegen zurückgestoßen oder abgelehnt werden. Und das bleibt wirklich ein Riesenproblem. Das ist ja auch für uns in der Test, wo wir sagen, Mensch, auch toll, wenn alle sich testen lassen, wenn jeder wüsste, dass er HIV hat, dann könnte man ihn entsprechend behandeln unter Nachweisgrenze, kann es infektiös, könnte man HIV emulieren. Aber viele Menschen haben einfach Angst, weil sie natürlich wegen sexueller Präferenz oder Lebensstileigenschaften abgelehnt werden. Und das, dann haben sie das Gefühl, wenn sie einen Test geben, müssen sie sich dann direkt irgendwie irgendwas bekennen oder haben Angst, dass sie dadurch irgendwie erkennbar werden als vielleicht jemand, der als Mann Sex mit Männern hat oder ähnlich oder Drogen gebraucht oder sonst irgendwas. Und denken sie daran, dass das politische Umfeld sich verändert, wenn man sich die populistischen Parolen anhört und die rechtsextremen Bewegungen, die es ja gibt, die ja auch mit einer sehr starken Ablehnung von bestimmten Lebensstileigenschaften verbunden ist, schafft einfach kein gutes Environment oder eine gute Umgebung, um hier Leuten Sicherheit zu geben, auch vorwärts zu kommen, sich testen zu lassen und ähnliche Dinge. Und ich glaube, das hat leider Auswirkungen in allen möglichen Bereichen.
Ja, und haben Sie vielleicht einen Vorschlag, wie kann man die Aufklärung über HIV und sichere Praktiken fördern, um die Verbreitung für diese Krankheit zu reduzieren? Ich meine, Sie haben es schon gesagt, also ich glaube, die Erkrankung geht mittlerweile zurück. Und klar, wir kennen die Standardpraktiken, also geschützter Sex, ja, und vielleicht öftere Untersuchung, aber gibt es aus Ihrer Sicht noch bestimmte Praktiken, die man irgendwie vornehmen könnte?
Naja, ich glaube, was irgendwie wird man natürlich so ein Opfer seines eigenen Erfolges, ne? Also in dem Maße, wo HIV so viel behandelbarer geworden ist und die AIDS-Erkrankten so dramatisch zurückgegangen sind, ist natürlich auch das öffentliche Interesse bei stetig abnehmenden Neuinfektionszahlen einfach gefallen. Das heißt, abgesehen vom Welt-AIDS-Tag, wo man noch über HIV mal kurz im Fernsehen was hört oder berichtet, ist es einfach aus dem medialen Interesse verschwunden. Und das hat so ein bisschen das Problem mit sich gebracht, dass eben viele auch gar nicht mehr so richtig sich mit dem Themenbereich auskennen und auch mit den Veränderungen und dieses, dass eben nicht nachweisbar, nicht infektiös heißt, ist etwas, was in der breiten Bevölkerung gar nicht unbedingt bekannt ist. Ne? Und das sind halt so Dinge, wo man denkt, naja, wäre wünschenswert, dass es da doch einfach auch noch mehr Fortbildung und Interesse gibt an den Dingen, die sich da verändert haben. Und das kann man natürlich durch fachspezifische Aufklärung machen, also im Medizinstudium oder in Fachgruppen bei Kongressen, wo man auch nochmal liebevoll drin hat, wann soll man überhaupt mal an einen HIV-Test denken. Aber es ist so, ist schwierig, ne? Man muss also dafür sozusagen ein bisschen mehr wieder Aufmerksamkeit sozusagen versuchen zu bekommen, um diese Themen, die meist abends immer noch aktuell sind, auch an Mann und Frau zu bringen, in der Hoffnung, dass das eben ein bisschen was auch im gesellschaftlichen Verständnis im Umgang mit HIV bewirkt.
Ja, und haben Sie vielleicht eine Empfehlung für das Gesundheitswesen? Wie kann man die Personen, also Fachkräfte im Gesundheitswesen besser schulen, um diese Stigmatisierung auch und Diskriminierung von HIV-positiven Menschen zu minimieren? Weil ich kenne das selber aus Antidiskriminierungsberatung, dass viele Menschen mit HIV-Erkrankung kommen zu mir und natürlich klagen über Diskriminierung im Gesundheitswesen, sogar bei Ärzten und Ärztinnen. Ja, und da ist meine Frage, wie kann man da präventiv vorgehen? Was könnte man machen?
Also ich glaube, das geht nur mit Aufklärung letztendlich. Ne? Aber ich kann Ihnen sagen, wenn jetzt zum Beispiel in der Zahnklinik an Universitätsklinikum XY oder in Einrichtungen, frag mich, was geschieht, dann ist es manchmal eine Hilfe, was wir dann machen, zum Beispiel, dass wir dann einen Brief schreiben oder den Klinikdirektor besuchen von der AIDS-Hilfe, das Gespräch suchen, Fortbildung zu HIV anbieten, zu sexuell übertragbaren Erkrankungen, um einfach das Wissen, weil Nichtwissen führt zu Angst. Ne? Wenn man das sozusagen versteht, wie das alles so funktioniert und wie sicher die heutigen Therapien sind und damit eigentlich auch keine Angst mehr vor Infektiosität bestehen muss, das hilft ja dann auch so ein bisschen, die Situation zu entspannen. Und ich glaube eben, das Wichtigste ist letztendlich dann auch Aufklärung und entsprechend auch edukative Maßnahmen anzubieten. Das kann man gut machen. Eben mit den AIDS-Hilfen sind da oft sehr, sehr, also wir haben das jetzt an verschiedenen Stellen gemerkt, wo eben Individuen, die mit HIV leben, über Diskriminierung gesprochen haben, dass wir im Nachgang dann eben ins Gespräch mit den Kliniken oder den Praxen gekommen sind und das hat dann eben manchmal zumindest auch ein bisschen was bewirkt.
Ich werde auch ganz oft gefragt, in der Beratung, ob die Personen das angeben müssen, zum Beispiel im Krankenhaus bei Behandlung von ganz anderen Krankheit, zum Beispiel wenn jemand sich Bein gebrochen hat und muss operiert werden, ob die das angeben müssen, dass die HIV-positiv sind.
Also es ist nicht rechtlich vorgeschrieben, dass sie es angeben müssen. Ich finde aber ehrlich gesagt, sag mal, für die Vertrauenssituation ist es ja doch besser, wenn man als Arzt auch die anderen Diagnosen kennt, ne? Und ist das Immunsystem kompensiert oder nicht? Da gibt es ja vielleicht doch ein paar besondere Aspekte, die eine Rolle spielen. Es gibt ja auch im Rahmen von einfach manchmal Veränderungen im Gerinnungssystem oder ähnlichen Dingen, die man vielleicht gerne wissen möchte. Also ich finde es eigentlich auch als jemand, der mit HIV lebt, besser, ich habe einen Arzt oder Ärztin, die ich vertrauen kann und mich auch mitteilen kann. Das ist ja schrecklich, wenn man das verstecken muss, ne? Und ich glaube, unser Ziel sollte eher sein, eine Behandlungswelt zu schaffen, in der man das eben einfach auch sagen kann, ohne dass man dann irgendwelche Einschränkungen oder Verhaltensveränderungen dann erwarten muss, ne? Und ich glaube, wir müssen mehr dafür tun, dass eben ärztliche Kolleginnen und Kollegen entsprechend aufgeklärt sind und vielleicht mit mehr Sachverstand dann eben auch diesen Dingen begegnen.
Ja, das klingt erstmal ja, sehr gut. Und gibt es aktuelle Entwicklungen oder Durchbrüche in der HIV-Forschung, auf die wir gespannt sein können? Also Sie besuchen bestimmt viele verschiedene Symposien, Kongresse weltweit. Also man hört hier und da, es gab schon Personen, die geheilt worden sind, also die kein HIV mehr haben. Also was kann uns in der Zukunft erwarten? Was tut sich da in der Forschung?
Es gibt mittlerweile 6 mehr oder minder anerkannte Fälle von Menschen, die mit HIV leben, die von HIV geheilt wurden. Das sind aber im Wesentlichen alles Menschen, die eine onkologische Erkrankung, also eine Krebserkrankung entwickelt haben, auf eine primäre Standardtherapie nicht angesprochen haben und dann eine Knochenmarkstransplantation oder Stammzelltransplantation bekommen haben. Das sind natürlich sehr invasive Eingriffe. Da kann man ja auch alle möglichen Probleme dann bekommen, weil man erstmal keine eigene Abwehr hat, kann also schwerste Infektionen bekommen und so weiter. Und die Sterblichkeit nach so einer Maßnahme ist gar nicht so gering. Also das ist sicherlich keine Strategie für alle, aber es zeigt prinzipiell, dass eine Heilung möglich wäre. Und die große Forschungsagenda damit ist eben, wie kann man eben an das Reservoir, also den Zellen, die HIV in sich tragen, kommen, um das loszuwerden, damit eben gegebenenfalls irgendwann eben auch eine Heilung durch Medikamente, sagen wir im weitesten Sinne, möglich werden könnte. Und da gibt es zumindest jetzt eine ganze Reihe von Firmen, die hier verschiedene Heilungsstrategien verfolgen. Und es gibt zumindest schon mal erste Erfolge dahingehend, dass man zum Beispiel jemanden mit bestimmten Medikamenten behandeln und breit neutralisierenden Antikörpern und dann die Therapie absetzt, dass dann HIV erstmal für ein halbes Jahr nicht wiederkommt. Also gibt es schon jetzt Möglichkeiten, HIV zu unterdrücken, gibt auch Möglichkeiten, das Reservoir wahrscheinlich zu verkleinern. Aber ich denke mir, das ist etwas, was natürlich sehr komplex ist, sehr kompliziert und viel weitere Forschung benötigt wird, bevor wir da, glaube ich, eine Standardlösung haben, die wir auch überall implementieren können.
Ja, also dann werden Sie weiterhin ein bisschen zu tun haben. Ja, wir sind jetzt ja am Ende unseren Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie in so kurzer Zeit irgendwie dieses komplexe Thema uns erklärt haben. Ich freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben und dass wir vielleicht dazu beigetragen haben, dass diese Stigmatisierung und Diskriminierung irgendwie ein Stückchen minimiert wird und dass die Leute keine Vorurteile mehr haben, also gegen diese Erkrankung. Ja, Herr Rockstroff, vielen herzlichen Dank zu
Ja,
Ihrer
vielen Dank,
Zeit.
dass Sie das als Thema aufgenommen haben, denn ich glaube tatsächlich, nur wenn man darüber spricht und auch sagt, wie die moderne Therapie aussieht und was damit erreichbar ist und dass eben so etwas wie Infektiosität sich eben verändert hat, kann man eben vielleicht auch ein besseres Umgehen miteinander erreichen.
Dankeschön.